als meinte er, First Aider sollte man niemals alleine auch in einem Unternehmen sein. Bedeutet, es sollte immer eine Art Pool geben, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Fakt ist, dass diese Gespräche entkoppelt sind von der normalen Tätigkeit. Also ich als HRler bin dann nicht mehr HR sozusagen, sondern wirklich als Mentor, First Aider in diesem Gespräch. Und es ist ein confidential Gespräch, bedeutet, ich kann auch jetzt nicht einfach weitergehen und das irgendwie besprechen. Und das ist natürlich super belastend. Deswegen sollte es immer mindestens zwei Leute geben, die sich dann dazu auch austauschen können.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali und Annika.
Hallo und herzlich willkommen mit frischem Elan zu einer weiteren Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Wie immer mit der fantastischen Annika Inderbeek und mit mir, jetzt merke ich, ich müsste auch fantastisch sagen, machen wir nicht, und mit mir Anjali. Und passend zu dem ganzen Blog New Work haben wir heute eine Gästin zu dem fantastischen Thema Mental Health. Liebe Annika, do you want to do the honor und unsere Gästin vorstellen?
Sehr gerne, aber eine Ergänzung. Die fantastische Annika, wie du sagst, und das fantastische Thema und die fantastische Gästin mit der fantastischen Anjali natürlich heute. Und jetzt stelle ich auch gerne unsere Gästin vor. Zu Besuch haben wir heute Kim Eggers. Kim ist bei mir im Team bei Statista, und zwar als Head of People Operations, und hat in ihrer bisherigen Laufbahn extrem viel zum Thema Mental Health, Aufbau, Implementierung, Umsetzung in Unternehmen begleitet, ist selber Mental Health First Aider und hat dieses Thema neben People Operations so als ihr Herzensthema auserkoren. Und deswegen könnten wir heute mit, finde ich, keiner besseren Person zu diesem Thema sprechen. Herzlich willkommen, liebe Kim.
Danke, danke, danke für das tolle Intro. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir freuen uns auch sehr. Kannst du ein bisschen mehr zu deinem Werdegang bitte erzählen, den ich persönlich extrem interessant finde? Du hast ziemlich viele coole Stationen bisher schon mitgenommen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Gerne. Born and raised hier in Hamburg. Und da befinde ich mich jetzt auch wieder nach mehreren Stationen. Ganz klassisch BWL studiert und habe tatsächlich meine ersten HR-Erfahrungen bei Get Your Guide gemacht. Ganz, ganz kleines Unternehmen damals noch. Mittlerweile ja durch die Decke gegangen. Habe in Berlin studiert und bin dann relativ schnell nach London gekommen und bin da auch einige Jahre stecken geblieben. Thankfully. Und dort habe ich tatsächlich auch meine Mental First Aider Ausbildung gemacht in einem Unternehmen und dort das ganze Thema Mental Health begleitet, ein Newsletter erstellt, eine Initiative gegründet und das sozusagen mitgenommen, als ich zurückgekommen bin hier nach Hamburg, und habe das in den verschiedensten Unternehmen mit etabliert und das ganze Thema ein bisschen größer gemacht, weil es doch so ist, dass es in London noch größer ist und viel normaler, dieses Themenunternehmen zu behandeln, als es noch hier in Deutschland ist.
Ich habe zwei Fragen. Kannst du einmal vielleicht erzählen, was genau in dieser Ausbildung passiert und was so ein bisschen die Rolle und die Idee ist? Und was ich danach total spannend fände, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, dass das in London bzw. in England normaler ist, dass du da vielleicht auch mal ein bisschen erzählst, weil ich höre dieses Wort ab und zu mal, aber ich war noch nie in einem Unternehmen, wo es sowas gab, deswegen.
Super gern. Ich fange mal mit der Mental Health First Aider Frage an. Mental Health First Aid ist wie Ersthilfe, nur für die mentale Gesundheit. Bedeutet jetzt, wenn sich jemand schneidet oder einen Arbeitsunfall hat, kann ich da jetzt nicht großartig helfen. Aber wenn es jemandem nicht gut geht mental, dann sind sozusagen die Mental Health First Aider da für die ersten Schritte zur Besserung, beziehungsweise eher diese Person dann in die richtige Richtung zu bringen, wo sie professionelle Hilfe bekommt. Bedeutet, wir sind natürlich alle keine ausgebildeten Psychologen, Therapeuten, ähnliches, sondern sind wirklich dafür da, in Unternehmen die erste Anlaufstelle zu sein. Bedeutet, wenn jemand sich nicht gut fühlt oder auch andere Kollegen zum Beispiel mitbekommen, dass jemand eine Verhaltensveränderung hat, die auf eine mentale Gesundheit, dass da etwas nicht in Ordnung ist, zurückführend ist, dass man dann gezielt auf diese Person zugehen kann. Im besten Fall kommt die Person selber zu einem und dann wird sozusagen drüber gesprochen. Oftmals ist es tatsächlich so viel zuhören, erstmal jemanden den Raum zu bieten, überhaupt darüber sprechen zu können, um dann gegebenenfalls diese Person sozusagen in die richtige Richtung zu führen, wo man professionelle Hilfe bekommt.
Du hast ja selber schon das Beispiel von dem Ersthelfer genommen, den Vergleich. Und klassischerweise ist ja beim Ersthelfer das Thema, ich habe einen akuten Fall und es muss jemand so lange erste Hilfe leisten, bis der Krankenwagen da ist. Von ich habe mir in den Finger geschnitten bis hin zu wirklich, da hat jemand einen Herzinfarkt oder wir müssen erste Hilfe leisten. In welchem Kontext kommen denn Leute im Berufsalltag zu dir oder mit welchen Themen?
Oftmals, wenn etwas in der Welt passiert, man kriegt es jetzt sehr viel mit, Kriege sind ausgebrochen etc., so etwas nimmt einen mit, gerade in einem internationalen Unternehmen, wenn Leute vielleicht Familie und Freunde in diesen Gebieten hat oder man selber betroffen ist, das ist oftmals der Fall. Probleme zu Hause mit der Familie, lebenseinschneidende Momente, Kündigungswellen sind dann auch oftmals die Momente, wo wir als Mental First Aider dann mit an Bord gezogen werden. Es kann aber auch wirklich so weit gehen, wie zum Beispiel, dass auch Teil der Ausbildung, ein Mitarbeiter kommt auf einen zu und sagt ganz klar, ich bin selbstmordgefährdet. Und dann muss man natürlich, das ist jetzt eher dann nicht Finger geschnitten, sondern eher Richtung dann Herzinfarkt, da muss man dann relativ schnell handeln und zum Beispiel dann auch die Polizei rufen. Also das dann ganz klar, da muss man dann relativ schnell gute professionelle Hilfe an Bord ziehen.
Also vergleichbar mit einer Telefonseelsorge im Grunde, aber fürs Business und barrierefrei erreichbar.
Okay. Korrekt, genau.
Und das ist normalerer in England?
Es ist ein super populäres Konzept. Fast alle Unternehmen, große Unternehmen, die ich kenne und die man selber so gehört hat, haben ausgebildete Mental First Aider. Es ist tatsächlich die Normalität, mentale Gesundheit in ganz normalen Gesprächen mit aufzunehmen. Bedeutet in Feedbackgesprächen, in Jofixes. Es ist tatsächlich so, dass da die Stigmatisierung etwas geringer ist als noch hier in Deutschland.
Wir sind ja jetzt schon mittendrin im Thema und haben uns schon der ersten, ich würde sagen, Maßnahme genähert, um zu sagen, wie kann ich eigentlich ein Mental Health Konzept im Unternehmen implementieren. Und ich würde jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Liebe Kim, was genau bedeutet denn Mental Health im Unternehmensumfeld? Und vor allem, wo siehst du eine Abgrenzung? Du hattest es ja gerade schon genannt, ne? Wir sind jetzt keine ausgebildeten Psychologen, Psychologinnen. Aber was genau bedeutet eigentlich für dich Mental Health im Unternehmensumfeld?
Grundsätzlich, wenn ich es einmal zusammenfassen würde, würde es einfach das beinhalten, dass man das psychische Wohlbefinden der Mitarbeiter mit in den Mittelpunkt stellt. Nicht nur physisch, sondern auch psychisch soll es den Mitarbeitern gut gehen. Es soll Teil der Arbeitskultur sein im Idealfall. Und es muss eine Umgebung geschaffen werden, wo einfach mentale Gesundheit geschützt ist. Bedeutet sowas von Stressreduktion bis hin wirklich dazu sagen, dass man hat Ressourcen, um das zu unterstützen, dieses emotionale Gleichgewicht zu fördern.
Ich finde, Mental Health im Unternehmen muss da sein als Supportnetzwerk. Das Thema darf nicht tabuisiert werden. Nichtsdestotrotz finde ich es immer wieder spannend, wenn man mit Menschen spricht, wo so das Gefühl ist, und ich meine jetzt nicht mit Betroffenen, sondern mit der HR-Community, wo ich sage, trotzdem ist man immer noch ein Arbeitgeber und für meine Begriffe sollte man ein Supportnetzwerk zur Verfügung stellen. Aber ich sehe den Arbeitgeber jetzt nicht in der Pflicht zu sagen, ich finanziere meinen Mitarbeitenden beispielsweise eine komplette Therapie. Wie seht ihr beide denn das?
Ich finde, das ist auch immer ein sehr emotional geführtes Thema. Ich fand jetzt die Annäherung von der Kim total logisch und gut zu sagen, das ist das Gleiche wie ein Ersthelfer und so auch das Thema Mental Health anzugehen. Also, um in deinem Beispiel zu bleiben, ja, du musst nicht meine Physiotherapie bezahlen, wenn ich ein kaputtes Bein habe, aber du musst eine Arbeitsumgebung schaffen, in der ich mir das Bein nicht breche. Und bei dem Thema Gefährdungsbeurteilung denke ich ganz schnell an Sicherheitsabstand, Wand und Schreibtisch, Fluchtwege. Ist der Kühlschrank irgendwie so, dass der nicht das ganze Büro abfackelt, angeschlossen? Aber gesetzlich gesehen musst du ja auch eine Gefährdungsbeurteilung nach Mental Health machen, also eine psychologische. Und um das einmal ganz deutlich zu sagen, ich habe das in meiner Karriere noch nicht gemacht. Ich bin aber schon durch die Gegend gelaufen und habe über die Abstände zwischen den beiden Schreibtischen geredet. Und eigentlich fände ich es total gut, wenn wir dieses Thema genauso ernst nehmen würden, wie wir Arbeitssicherheit nehmen. Und das tun wir in meiner Perspektive nicht, um es ganz ehrlich zu sagen, flächendeckend.
Das Thema ist ja viel neuer. Also eine psychologische Gefährdungsbeurteilung, wir haben sie bei About You eingeführt. Kim, du gemeinsam mit deinem Team und mit der Feno, unserer Head of Learning and Development, ihr nehmt euch nächstem Jahr dem Thema ja auch nochmal stärker an. Wir haben aktuell auch hier von seitens des Arbeitsschutzes ganz normale Gefährdungsbeurteilungen für unseren Büroalltag, für unseren Büroraum. Aber wir haben noch keine psychologische Gefährdungsbeurteilung. Die haben wir dann aber nächstes Jahr.
Korrekt. Nächstes Jahr wird das angegangen und das ist auch total wichtig. Und ich freue mich sehr drauf, dass das Thema mehr in den Fokus rückt.
Das Thema People Operations, was du im Unternehmen bei uns ja ownst und treibst, ist ja sehr Tech-Prozess-Legal-lastig. Jetzt hast du noch on top das Thema Mental Health, bei dem du sagst, zusammen, wie gerade schon gesagt, mit der Feno und mit noch anderen Kolleginnen treibst du das voran. Aber das ist ja jetzt ein Thema, würde ich sagen, was nicht immer organisch aus People Operations rausgetrieben wird. Was hat dich denn persönlich da auf den Weg gebracht, zu sagen, ich möchte mich diesem Thema Mental Health mehr annehmen?
Ich stimme dir zu, das ist jetzt nicht die natürlichste Entwicklung von einem People Operations professionellen Menschen. Tatsächlich sind es so zwei Dinge, unter anderem die persönliche Erfahrung, selbst Familie, Freunde, Umfeld. Ich habe einfach schon immer gesagt, ich möchte gerne die Anlaufstation sein, die da auch helfen kann. Und ich möchte das auch in einem Rahmen machen, wo ich mich selber gut fühle, diesen Menschen zu unterstützen. Und gleichzeitig tatsächlich die Zeit in London. Damit wurde ich zum ersten Mal mit diesem Thema auf professioneller Ebene im Arbeitskontext, ist mir über den Weg gelaufen. Und es hat mich total schockiert im ersten Moment, weil ich das gar nicht kannte aus den Unternehmen aus Deutschland. Und gleichzeitig fand ich das so toll, dass es einfach so Normalität ist, dort drüber zu sprechen. Und ich habe mich selber dabei ertappt, wie unglaublich schwierig es mir gefallen ist, über solche persönlichen Dinge im Arbeitskontext zu sprechen. Und dann auch selber, als es dann Richtung Führungskraft ging, selber solche Gespräche auch zu führen. Und habe mich dazu dann entschlossen, mich mehr damit auseinanderzusetzen, habe viele Keynotes mir angehört und konnte dann ein Glück mit meinem alten Arbeitgeber diese Zertifizierung machen. Und das sind sozusagen meine Beweggründe gewesen.
Ich muss gestehen, dass London da so viel weiter ist als Deutschland, hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Dann lass uns doch mal starten. Und zwar, wenn du so auf deine bisherigen Erfahrungen schaust. Was können Unternehmen eigentlich tun, um eine Mental Health-freundliche Kultur zu schaffen?
Grundsätzlich ist definitiv das Thema psychische Sicherheit, Sprechen, Kommunikation. Damit fängt es immer an, das ist das A und O. Offen über Herausforderungen zu sprechen, ohne groß mit Stigmatisierung, dass man da vor Angst haben muss, proaktiv Maßnahmen zu machen, sei es Schulungen zur Stressbewältigung oder auch Benefits. Also es gibt ja wirklich super viele Mental Health Benefits, sei es zum Beispiel Employee Assistance Programme, wo das Ganze anonymer ist, oder Mental Health First Aider Initiativen, aber auch sowas wie Meditations-Apps wie Calm, Headspace etc. Eigene Initiativen, je nachdem, was die internen Ressourcen anbieten. So etwas. Und dann fängt natürlich auch, was damit einhergeht, Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten, das gehört alles mit zu dem Thema Mental Health.
Wenn ich einmal the devil's advocate sein möchte, darf, und zwar hast du jetzt viele dieser Konzepte angesprochen, von denen wir ja wissen, dass sie gut sind für am Ende des Tages auch Performance, also psychologische Sicherheit ist ja ein Riesenthema, wo ja auch immer mehr Studien kommen, die zeigen, dass das eigentlich der Key Treiber ist für erfolgreiche Teams und Resilienz. Dann sicherlich dieses ganze Thema klare Kommunikation, Transparenz, Entscheidungen, wie sie getroffen werden. Das sind ja jetzt alles Themen, die ich als Unternehmen managen kann, im besten Fall über meine Mitarbeitenden, über meine Werte. Du hast aber ganz am Anfang, als wir über First Aider gesprochen haben, gesagt, ja, die aktuelle Weltsituation, persönliche Traumata. Also das eine ist ja intern und das andere sozusagen extern. Was bedeutet das denn in Bezug auf Mental Health?
Ich finde das tatsächlich eine schwierige Frage zu beantworten, einfach weil es so oft auch zusammengehört. Das komplett zu trennen ist unglaublich schwierig, weil wenn man selber auf seine eigene mentale Gesundheit schaut, merkt man schon, dass nicht nur was im Unternehmen passiert, aber auch was persönlich mit einem passiert im Umfeld, einen das mitnehmen kann. Und oftmals, wenn beide Säulen bröckeln, das schon auch Auswirkungen haben kann auf die mentale Gesundheit. Ich denke, Unternehmen sollten auf jeden Fall intern anfangen, bedeutet eine Kultur zu schaffen, eine Arbeitskultur zu schaffen, wo keine Angst vor Stigmatisierung herrscht und eine offene Kommunikation. Und gleichzeitig sind solche Benefits wie Employee Assistance Programme auch dafür ausgelegt, dass es mal persönlich werden kann. Ein Unternehmen sollte sich schon bewusst sein, dass gerade wenn in der Welt was passiert wie Kriege etc., dass es immer auch Auswirkungen haben wird auf die Performance, auf die mentale Gesundheit, was einhergeht. Gleichzeitig, wenn man erstmal anfängt, im Unternehmen zu gucken und da die ersten Initiativen zu gründen, dann ist das auf jeden Fall der erste richtige Schritt.
Du hattest jetzt Employee Assistant Program so im Halbsatz schon gesagt.
Das sind zum Beispiel anonyme Anlaufstellen, wo man anrufen kann, meistens for free, und dann seine Sorgen los wird. Ähnlich wie Mental Health First Aid, nur dass das Ganze anonymisiert ist. Das ist für einige einfach ein bisschen schöner. Die wissen, es hat keine Auswirkungen auf irgendwas anderes. Sollte es bei Mental Health First Aid auch nicht haben, aber wenn das Verständnis dafür nicht da ist, sind solche Employee Assistance Programme sehr, sehr gut, um relativ schnell Hilfe zu bekommen. Oder nur ein offenes Ohr. Das ist oftmals ja auch das, was gebraucht wird.
Zu diesen Employee Assistant Programs, das war eins der Benefits, wo ich so viel Liebe als HR gekriegt hat. Also das war richtig schön, dass das ein ganz positiv aufgenommener Benefit war. Ich hatte das Gefühl, dass allein die Tatsache, dass das angeboten wird, ein riesen Commitment zu dem Arbeitgeber gekommen ist, dass aber auch viel psychologische Sicherheit entstanden ist. Das war für mich einer der Benefits, wo ich immer sagen würde, überlegt euch, ob ihr den macht. Kosten nutzen, gerade was die Wahrnehmung angeht. Und weswegen ich eben so nachgefragt habe, du kannst als Unternehmen die perfekte Umgebung schaffen, was psychologische Safety angeht, weil du das perfekte Team hast, ihr seid alle achtsam, es gibt keinen wirtschaftlichen Stress und trotzdem kann Mental Health ein Thema bei dir sein, einfach weil die Welt so ist, wie sie ist im Moment.
Absolut.
Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Das heißt ja eigentlich, wenn mir das wichtig ist, wie es meinen Mitarbeitenden geht, dann sollte ich das anbieten, unabhängig von dem, wie es bei mir drinnen aussieht. Womit ich nicht sage, räumt nicht intern auf.
Es gibt keine schnelle Lösung. Es gibt auch nicht One-Fits-All-Lösung. Es kann so viel Ressourcen reingesteckt werden und Goodwill. Am Ende des Tages sind das unglaublich viele Faktoren, die sich einfach auf mentale Gesundheit auswirken.
Ich finde, was jetzt aus deiner Schilderung sehr, sehr gut rausgekommen ist, ist das Thema, eine Mental Health-freundliche Unternehmenskultur kann nicht nur durch HR oder durch die Geschäftsführung getrieben werden, sondern ist ein Thema für alle Führungskräfte in erster Linie und dann auch alle Mitarbeitenden im Unternehmen. Es reicht nicht, dass man sagt, unser C-Level ist total offen, was Mental Health-Themen angeht. Und dann hat man darunter eben Führungsebenen, die das Thema stigmatisieren und sich dem einfach nicht so richtig annehmen wollen. Und das möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne nochmal verdeutlichen und sagen, eure Führungskräfte in erster Linie sind Multiplikatoren für das Thema. Es geht nicht nur über DGF, es geht nicht nur über HR, sondern es muss im Unternehmen getragen werden, sonst wird die noch so gut durchdachte Initiative nicht fruchten.
Also ich muss lügen, wenn ich nicht sagen würde, es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn C-Level da mit an Bord ist. Aber die Führungskräfte müssen das weiterführen. Selber mit gutem Vorbild voranzugehen und auch mal sich zu öffnen und von den eigenen Erfahrungen zu sprechen, Empathie zeigen, das ist wirklich so das A und O. Normalisieren, darüber zu sprechen, wie es einem geht. Dieses typische, hey, wie geht's dir? Ja, gut. Und dir? Wirklich reinhorchen. Wie geht's dir wirklich? Geht's dir gut? wenn es eine Sache ist, die ich sofort gelernt habe bei Mental Health First Aid und eine Sache, die ich, wenn man irgendwas aus diesem Podcast mitnimmt, ist es listen to understand, don't listen to answer, wirklich zuhören. Die Person gegenüber möchte nicht immer eine Antwort haben, sondern einfach das Gefühl haben, verstanden zu werden und dass das Platz hat, was gesagt wird.
Was wäre denn dein Tipp, wie ich Führungskräfte da sensibilisiere?
Auch das ist eine Art Erziehung, also auch da Schulung, drüber sprechen. Man muss halt sich selber erstmal in die eigene Nase fassen und sagen, was gebraucht wird und wie man auf eine Person proaktiv zugehen kann, wie man zum Beispiel auch Anzeichen von Überlastung und Stress erkennen kann und was man dann proaktiv an Hilfe anbieten kann. Man muss halt diese Schlüssel mitgeben, sowas wie ENPS, Umfragen, Feedbackgespräche, was wir im HR oder in der Geschäftsführung mitbekommen, weiterzugeben und sagen, hey, das sind genau die Cases, da müsst ihr ran.
Also der ENPS ist ja der Employee Net Promoter Score, meintest du ja, ne? Haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, ist praktisch orientiert an dem Net Promoter Score, den man ja klassischerweise nimmt für, würden Sie diese Firma weiterempfehlen, würden Sie das Produkt nochmal einkaufen, wie zufrieden sind Sie? Und diese Logik setzt sich dann eben auch für Mitarbeiterbefragungen durch. Klassischerweise würdest du hier nochmal anfangen zu arbeiten oder wie wahrscheinlich ist es, dass du eine Kollegin empfiehlst? Ich würde das mal runterbrechen. Das heißt, für dich ist schon sehr klar, als HR muss ich das Thema Mental Health zum Beispiel in Mitarbeiterbefragungen mit abfragen? Oder sagst du, wenn der Employee Net Promoter Score niedrig ist, dann hat es immer was mit Mental Health zu tun?
Beides tatsächlich. Also nicht immer, aber auf jeden Fall ist ein lower ENPS auf jeden Fall auch ein Anzeichen dafür, dass sich Leute nicht psychisch sicher fühlen, nicht gut fühlen in dem Unternehmen, nicht gut fühlen mit der Arbeitskultur. Also das würde ich immer mit als Teil davon sehen. Und gleichzeitig für mich ist es auf jeden Fall auch eine Gegebenheit, gezielte Fragen dort mit einzubinden, die was für die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter aussagen kann.
Was heißt denn dann Mental Health im Unternehmenskontext für dich? Weil zu sagen, der ENPS ist nicht gut, macht ja total Sinn, das mit als Mental Health zu machen. Ich hätte das nur in meinem Kopf niemals so verknüpft im ersten Schritt. Deswegen die Frage, ist Mental Health im Unternehmenskontext, wenn ich es ganz plakativ sage, immer dann, wenn Leute nicht happy sind, habe ich dann immer ein Mental Health Issue?
Nicht unbedingt, nein. Aber es kann nicht pauschal auch gesagt werden, dass es das nicht ist. Also es sollte immer auch, wenn man hinterfragt, was dieser ENPS aussagt, sollte auch einer der Bestandteile sein, fühlen sich die Leute hier sicher, wohl, was für eine Arbeitskultur, was für ein Arbeitsklima haben wir und ist dieses darauf ausgelegt, dass sich Leute psychisch wohlfühlen und das komplette Mitarbeiter-mentale Gesundheitspotenzial ausgeschöpft ist.
Das heißt, wenn jemand sonntagabends immer Bauchschmerzen hat, zur Arbeit zu kommen, das wäre was, was ich mit dir bespreche, beziehungsweise das wäre ja eigentlich sehr klar ein Mental Health Thema.
Das kann sein, ja, auf jeden Fall. Das würde auf jeden Fall mit auf die mentale Gesundheit schließen, ja. Und selbst wenn es das ist, ich komme mit meiner Führungskraft nicht klar und da ist ein Konflikt, dann macht das immer was mit der mentalen Gesundheit.
Ich frage deswegen so krass, weil es für mich immer so ein viel größeres Thema war, also so Mental Health. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich habe halt gedacht, immer Mental Health ist, du liegst heulend zu Hause und kannst nicht aufstehen. Aber logischerweise ist es auch, ich habe jeden Tag Knatsch auf der Arbeit.
Ja.
Die Stimmung ist richtig doof.
Ihr merkt in unseren Diskussionen, dass das Thema extrem vielfältig ist, dass man jetzt nicht fix sagen kann, an der Stelle fängt Mental Health an und da hört Mental Health wieder auf. Wir sprechen ganz viel darüber, über die unterschiedlichen Hebel dahinter, also wirklich zu sagen, eine Kultur der psychologischen Sicherheit zu schaffen im Unternehmen ist nicht nur ein Treiber für bessere Unternehmensperformance, sondern auch ganz klar für gesündere Mitarbeitende. Kurzer Einschub von der Seite, auch das ein Thema, womit man mich richtig auf die Palme bringen kann, wenn Leute das Thema psychologische Sicherheit gleichsetzen mit, das bedeutet ja Kuschelkurs und wir sitzen im Stuhlkreis mit Klangschalen, so gefühlt. Nein, das ist es nicht. Das bedeutet auch nicht eine Kultur der psychologischen Sicherheit, dass man sich nie negatives Feedback gibt, dass man nie auch mal harte inhaltliche Diskussionen hat, Eine Kultur der psychologischen Sicherheit bedeutet, ein Umfeld zu schaffen, in dem man sich sicher fühlt, auch sehr kritische, sensible Themen offen zu diskutieren. Und darunter fällt auch, sich im Zweifel mal sehr konstruktives, vielleicht auch eher etwas härteres Feedback zu geben, das auch an seinen Vorgesetzten, Vorgesetzte zu tun, an seine Peers. Das sind alles Themen, die fließen in das Konzept der psychologischen Sicherheit mit ein. So, das war ein kurzer Exkurs, liebe Anjali.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, liebe Annika, und sagen, nur mit psychologischer Sicherheit wirst du echtes Feedback kriegen.
Ja.
Ab einem gewissen Level. Es ist sogar genau andersrum. Je weniger psychologische Sicherheit, desto weniger Feedback, desto mehr Kuschelkurs. Weil wenn ich nicht
weich gespülter wird dein Feedback auch ausfallen, genau, als Führungskraft.
Genau, gerade als Führungskraft. Mir ist vor ein paar Jahren mal Folgendes passiert. Und zwar haben wir auch eine Mental Health Week ausgerufen, weil wir was machen wollten als HR. Und das ist de facto zu einer Sport Week verkommen, sage ich aus Ermangelung von anderen Wörtern, weil im Grunde haben wir dann sehr viele Tipps gegeben, hey, mach doch mal ein Walking-Meeting und achte auf deine Ernährung und Sport ist auch total wichtig und wir gehen mal zusammen spazieren in der Mittagspause. Also wir waren super euphorisch, was diese Sport-Mental-Health-Week anging und haben die dann auch ausgerollt und natürlich haben wir das Feedback bekommen, liebe Freunde, Mental Health löst sich nicht durch ein Walking-Meeting und vor allem nicht durch einmal die Woche Sport und sich aufraffen. Und das hat uns furchtbar betroffen gemacht, weil es natürlich zu 100% stimmt und auch wieder ein klassisches Beispiel ist, warum HR sowas nicht alleine im stillen Kämmerlein sich überlegen sollte, weil dann passiert das. Wir waren einfach total überzeugt, dass es die richtige Lösung ist. Mich hat das ein bisschen gebrandmarkt, weil ich fand das sehr valides Feedback. Und für mich ist immer die Frage, wie weit will ich, dass Leute sich öffnen? Wo sind denn die Grenzen von Mental Health im Unternehmen? Wie weit darf ich da überhaupt rein? Und um es ganz ehrlich zu sagen, an welchem Punkt mache ich mich einfach lächerlich, indem ich jemanden sage, wir machen jetzt eine Mental Health Awareness Week, geht doch mal jeder einmal um den Block in der Mittagspause.
Also tendenziell finde ich es erstmal total schön, dass ihr die Initiative ergriffen habt und gesagt habt, wir machen jetzt eine Mental Health Woche, dass ihr es überhaupt angegangen seid. Ähnlich, kurzer Exkurs dazu, in meinem alten Unternehmen vor Statista haben wir Mental Health Days eingeführt, einmal im Quartal, wo auch wir im HR Sachen organisiert haben. Oftmals auch sowas wie, lass uns mal in die frische Luft und weg vom Bildschirm. Das ist nun mal unser Arbeitsalltag gewesen. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, das ist ein Tag, den könnt ihr so gestalten, wie ihr wollt. Ob es ein Spa-Besuch ist oder ob es zu Hause ein Buch lesen ist. Macht das, was euch gut tut an dem Tag. Und trotzdem bin ich ganz bei dir zu sagen, irgendwo sind auch die Grenzen. Am Ende des Tages ist mentale Gesundheit ein sehr individuelles Thema. Bedeutet, auch die Verantwortung liegt bei einem selbst, bei dem Individuum. Das Unternehmen kann unterstützen, es sollte es auch, Dinge wie Ressourcen beizustellen, Benefits zu haben, auch hoffentlich Zeit und Budget zu haben. Gleichzeitig am Ende des Tages ist es eine individuelle Verantwortung zu schauen, dass es einem gut geht. Und auch hier, es ist nun mal kostenspielig, es ist zeitintensiv, es ist auf jeden Fall super wichtig und jedes Unternehmen muss es angehen. Und man muss aber sich auch irgendwann eingestehen zu sagen, wir können nur so viel tun und wir müssen auch noch wirtschaftlich bleiben, wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen. Und auch hier die ganze Belastung bei HR zu sehen, auch schwierig, das ist ja oftmals der Fall, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Wir können nur so viel tun, wie wir können und es sollte weiterhin gechallenged werden und angegangen werden. Aber es muss auch irgendwo die Grenze sein zu sagen, wir sind keine professionellen Therapeuten oder Individuum in dem Fall, Experten in dem Feld. Hier hört es dann auch auf mit der Unterstützung.
Und ich finde wirklich, dass es immer dann ganz konkret und einleuchtend wird, wenn du die Parallele zu der körperlichen Health nimmst. Niemand würde sagen, ich erwarte, dass ihr die OP am offenen Herzen macht, aber unterstützt mich so weit, wie es geht. Und eigentlich, wie so oft in dieser Staffel, der erste Schritt wäre für mich Values. Also wir brauchen ein Value, in dem irgendwie drinsteht, uns sind unsere Mitarbeitenden wichtig, wir sind ein Team, wir wollen ein gesundes Arbeitsumfeld haben, wir wollen nicht, dass unsere Mitarbeitenden krank werden. Also ich bin mir sicher, in euren Values steht eh schon irgendwas in diese Richtung. Und dann ja überhaupt erstmal darüber zu reden und dem Thema Awareness zu geben. Und ich glaube, eins meiner Learning aus meiner Mental Health Week damals, ich würde die jetzt erstmal Awareness Week nennen. Also gar nicht mit dem Anspruch, wir reparieren da was, aber zumindest mal sagen, es gibt dieses Thema und es ist genauso natürlich wie ein gebrochenes Bein.
Stimme ich dir total zu. Awareness schaffen, Kommunikation, das ist das A und O. Das war relativ schnell am Anfang auch Thema dieser Folge. Wir öffnen diesen Space und der soll auch da sein. Und gleichzeitig, es gibt auch den Fall, wo man zu viel Space gibt. Und das wollen wir auch nicht. Und als Unternehmen, man darf sich der Erwartungshaltung auch nicht zu sehr eingeben und zu viel Space geben. Weil am Ende des Tages sind wir nicht die Lösungsfinder, sondern wir sind die Unterstützer dafür, dass sich jemand mit dem Thema nicht alleine fühlt. Und da muss man ganz klar Grenzen schaffen.
Ich bin absolut der Meinung, dass Mental Health nicht mehr so stark stigmatisiert werden darf, dass man im Unternehmen auch als Führungskraft viel offener darüber sprechen muss, damit einfach bereits junge Menschen von Anfang an merken, ja, es kann passieren, ich bin nicht alleine mit dem Thema, es geht anderen Menschen auch so, ich kann mich austauschen, ich kann Hilfe finden, aber man ist immer noch in der Rolle des Arbeitgebers und nicht die beste Freundin, nicht die Familie. Man ist ein Arbeitsplatz, man hilft und man unterstützt. Nichtsdestotrotz, man ist nicht dafür verantwortlich, als Arbeitgeber eine komplette Therapie einer Person zu finanzieren, zu bezahlen, sich zu kümmern, sondern Ersthilfe zu leisten, dass Menschen sich nicht alleine fühlen, dass Menschen wissen, sie haben ein sicheres Umfeld, sich auszutauschen. Hast du vielleicht noch so ein paar Beispiele, um es griffiger zu machen? Was wäre aus deiner Sicht denn zu viel Space schaffen?
Gute Frage. Ich nehme mal kurz einen Moment drüber nachzudenken.
Wenn ich einmal einhaken darf. Bevor wir über zu viel Platz schaffen sprechen, was ich die ganze Zeit schon denke, ist, man hat ja auch eine Sorgfaltspflicht den Ersthelfenden oder HR gegenüber, weil das ist auch mein Gedanke. Natürlich können wir kurz helfen und Themen besprechen, aber ich glaube, es gibt auch Themen, die sind so auffühlend, also auch für dich als Zuhörender oder Zuhörende, dass du da ja auch einen gewissen Schutz haben musst. Und ich glaube, das ist schon mal für mich der erste Punkt mit dem zu viel Space geben. Am Ende können wir erste Hilfe leisten oder Employee Assistance Programs zur Verfügung stellen. Und wir können sicherlich auch mal kurz zuhören darüber, wie die Weltsituation ist und was das mit Leuten macht. Aber am Ende ist es ja auch für alle Beteiligten nicht die richtige Lösung, wenn ich die Therapie mache oder ich irgendwelche verhaltenspsychologischen Tipps gebe, wie man mit einer Traumabelastung umgeht.
Absolut. Zum Beispiel als Mental Health First Aider sollte man niemals alleine auch in einem Unternehmen sein. Bedeutet, es sollte immer eine Art Pool geben, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Fakt ist, dass diese Gespräche entkoppelt sind von der normalen Tätigkeit. Also ich als HRler bin dann nicht mehr HR sozusagen, sondern wirklich als Mental Health First Aider in diesem Gespräch. Und es ist ein confidential Gespräch. Bedeutet, ich kann auch jetzt nicht einfach weitergehen und das irgendwie besprechen. Und das ist natürlich super belastend. Deswegen sollte es immer mindestens zwei Leute geben, die sich dann dazu auch austauschen können. Das überrascht wahrscheinlich keinen. Als es zu dem Kriegsausbruch kam, hatte ich fast 3-4 Gespräche am Tag, nur um dieses Thema, 5 Tage die Woche. Das war schon auch belastend für mich. Und in dem Fall war ich damals noch alleine als Mental First Aider im Unternehmen und habe dann auch ganz klar gesagt, dass es zum Beispiel jetzt eine Grenze, die überschritten ist. Das geht so nicht. Damit komme ich dann nicht klar. Sonst haben wir hier ein anderes Problem. Und das ist natürlich nicht nur auf Mental First Aider Sicht, sondern auch, wie du gesagt hast, ganz klar HR gesamt, wenn die durchgehend mit solchen Themen konfrontiert werden. Und da ist ganz klar eine Abgrenzung super wichtig. Das kann man auch transparent kommunizieren. Bis wohin und wie geht's weiter?
Ich überlege jetzt, was ja oft passiert ist, dass man Trust People installiert oder Ansprechpersonen. Wie relevant würdest du diese Ausbildung sehen im Vergleich zu, dass überhaupt jemand da ist, wenn ich es sehr salopp sagen soll?
Die Ausbildung ist auf jeden Fall notwendig. Ich würde schon behaupten wollen, selber als Mental Health First Aider kann man sehr gut den Rahmen abstecken. Aber man sollte auf jeden Fall einmal durch dieses Programm gegangen sein. Ein Drittel dieser Schulung circa, würde ich sagen, war nur darauf bestimmt, wie geht man selber damit um, wenn jemand mit einem über solche Gespräche mit solchen Themen spricht, bedeutet, wie ist es, wenn jemand vor einem sitzt und sagt, ich habe das Gefühl, ich müsste mich umbringen zum Beispiel oder ich kann nicht mehr zur Arbeit gehen und ich kann das alles nicht mehr, ich tue mir was an. Das sind ja Themen, damit musst du erstmal umgehen können und richtig agieren können, weil da sind ja wirklich teilweise Sekunden, Minuten zwischen und das, was aus deinem Mund kommt, dann entscheidend und das ist natürlich auch eine Art Druck.
Allein der Gedanke, dann sage ich das jetzt falsch, selbst wenn das gar nichts mit dir zu tun hat am Ende, ne?
Und das ist natürlich dann einer der Hauptthemen in dieser Zertifizierung. Deswegen würde ich immer sagen, super wichtig, dass zumindest eine Person das macht, auch wenn es dann eine Trust-Gruppe zum Beispiel gibt. Und gleichzeitig, was mir immer hilft, ist, den Rahmen von Anfang an abzustecken. Innerhalb des Gesprächs erstmal zu sagen, mit wem sprichst du gerade? Sprichst du gerade mit HR-Kim oder sprichst du gerade mit Mental Health First Aider-Kim? Und dann tatsächlich wie so eine Art Schauspiel, sich in so eine Rolle zu versetzen, zu sagen, okay, jetzt geht es hier tatsächlich um mentale Gesundheit, Empathie an und alles Weitere aus und erstmal sich total drauf einzulassen und dann auch ganz klar zu sagen, bis zu dem Punkt kann ich dir helfen und dir sagen, wo da findest du professionelle Hilfe. Zu dem Zeitpunkt fühle ich mich jetzt nicht mehr wohl. Du musst verstehen, ich bin keine Therapeutin oder professionell in diesem Gebiet unterwegs. Das ist meine Grenze, die ich jetzt hier gerade habe. Und da müssen wir uns jetzt gemeinsam schauen, wie wir da weitermachen. Aber ich kann dir jetzt in dem Moment nur sagen, du musst dich an jemand Professionellen wirklich wenden.
Und dann durch ein Employee Assistance Programm auch zunächst erstmal diese Möglichkeit herzustellen, weil ich finde es einfach eine Zumutung, wenn du Menschen hast, die wirklich krank sind und man dann sagt, hier, du musst jetzt 6 Monate auf deinen Therapieplatz warten, wann es losgeht, weiß man noch nicht. Wenn eine Person einen offenen Bruch am Bein hätte, das wäre ja absolut inakzeptabel und das ist ja leider bei Therapieplätzen häufig Normalität. Und deswegen finde ich auch diese Assistance-Programme derartig wichtig, dass man sagt, ich biete erstmal eine Erstanlaufstelle, die nicht mehr im Unternehmen ist, aber das ersetzt natürlich keine Therapie.
Ich finde es sogar einen Schritt krasser. Es ist ja nicht, du hast ein gebrochenes Bein, warte mal 3 Monate, sondern in diesem psychologischen Therapie Konstrukt heißt es, du hast ein gebrochenes Bein, lauf mal bitte zu jedem Ort und klopf da mal an und frag die, ob die dein Bein reparieren. Also es ist ja nicht mal, dass es automatisch kommt, sondern du musst ja super viel Arbeit investieren, bis du einen Platz hast und irgendwie dir selber die Anlaufstation suchen. Aber willkommen zu HR Ungeschminkt, der Kritik am Gesundheitssystem. Was ich jetzt noch überlegt hatte, wenn man First Aider hat, also Mental Health First Aider, ich fände es noch gut, wenn man das aus 2 verschiedenen Departments hat, weil vielleicht möchte ich nicht mit der Person, die in meinem Team ist oder die meine Vorgesetzte ist oder mein Vorgesetzter über Mental Health reden. Also da fände ich, glaube ich, sogar toll, wenn man sagt, wir haben jemanden aus HR. Also ich finde nicht mal, es ist ein Muss. Und wir haben vielleicht jemand aus einem ganz anderen Bereich, weil je nachdem möchte ich mit dir aus beruflichen Gründen gar nicht darüber reden.
Das ist tatsächlich so, dass dann auch, als ich das in meinem alten Unternehmen eingeführt habe, wir gesagt haben, okay, der Nächste, der ausgebildet wird, ist auf jeden Fall nicht im HR-Bereich. Das ist tatsächlich so, dass es total Sinn macht, mehrere Leute, wenn man das Budget und die Zeit hat, auszubilden, die in unterschiedlichsten Bereichen, unterschiedlichste Hierarchielevel, unterschiedliche Locations, wenn es ein internationales Unternehmen ist, das dann anzubieten.
Vielleicht müssen es auch nicht immer weiße Frauen sein.
Was genau seht ihr denn als Rolle von HR und wie würdet ihr die Rolle von Führungskräften beschreiben im Hinblick auf Mental Health im Unternehmenskontext?
Im HR ist ganz klar das Thema Awareness zu schaffen, Aufklärung. Also HR spielt eine zentrale Rolle, Bewusstsein für dieses Thema zu fördern und da ganz klar auch versuchen, Ressourcen rauszubekommen, sei es Schulungen, Programme, Benefits etc., unterstützende Ressourcen darzulegen. Und HR, Aushängeschild für Kultur und Kommunikation, also auch hier Unternehmenskultur zu etablieren, wo wirklich offen über sowas gesprochen wird, wo offen über Mental Health gesprochen wird, zu schauen, was ist mit der Work-Life-Balance. Das ist ja oft auch der Treiber, liegt da hier ganz klar bei HR, flexible Arbeitszeitenmodelle, Stress reduzieren, wie lässt sich das Privatleben, das Berufsleben vereinbaren und auch hier das Messen und Anpassen. Wir hatten das wundervolle Wort ENPS schon. Umfragen, Feedbackgespräche, das liegt alles auf jeden Fall bei HR. Abgrenzung zu den Führungskräften. Man kann so viel als HRler darlegen, es muss angenommen werden. Also Schulung auch wirklich wahrzunehmen, das ganze Thema ernst zu nehmen. Empathie zu zeigen in diesen Gesprächen, proaktiv Hilfe anzubieten, selber mit einem guten Beispiel voranzugehen, sich selber mal zu öffnen. Man merkt, der Gegenüber hat ein Thema, selber mal mit einem Beispiel voranzugehen und darüber zu sprechen, das zu normalisieren. Und hier auch ganz klar, wie ich schon gesagt habe, listen to understand und listen to answer, einfach auch mal dem Gegenüber einfach sich zu öffnen und versuchen, sich in die Schuhe des Gegenübers hineinzuversetzen zu können.
Das finde ich sehr schön. Und eine Sache würde ich gerne nochmal ergänzen. Du hast ja auch gerade gesagt, liebe Kim, und das finde ich gerade für unsere HR-Community nochmal wichtig, diese Gespräche, diese Rolle in HR können auch unfassbar belastend sein. Passt da auf euch selber auf. Ich finde immer die Analogie zu dieser Ansage im Flugzeug ganz schön. Das heißt ja auch nicht, ziehen Sie erst allen anderen die Sauerstoffmaske auf, warten Sie, bis Sie dann selber umkippen und dann wird es jemand anders auch bei Ihnen tun, sondern ziehen Sie sich einmal selber die Sauerstoffmaske auf und danach helfen Sie bitte Ihren Mitreisenden. So, und ich finde das auch in solchen Umfeldern immer ganz wichtig, sich im Kopf zu behalten.
Danke, dass du es sagst. Auf jeden Fall. Ich sage immer, fill your own cup first. Wie möchtest du jemand anderen, um das mal zu visualisieren, das Glas füllen, wenn dein eigenes leer ist? Fangt bei euch selber an.
Wie so oft, was wir besprochen haben, für mich muss HR das Framework bauen. Das heißt, HR sagt, das sind unsere Werte, das bedeutet, so gehen wir miteinander um. Das sind unsere Werte, das bedeutet, das sind unsere Führungsleitlinien. Für alle, die nicht wissen, wie es geht, ist mein Lieblingsthema. Ich mache das gerne mit euch. Aber so wäre das für mich der erste Strang, dass ich eben sage, so führen wir Leute, so machen wir Performance Management. Also diese ganzen Unsicherheiten aus dem Arbeitsverhältnis nehmen. Dann Meetingkultur, Debattenkultur. Also das sind alles Themen, wo ich finde, HR kann ganz viel helfen und kann auch die Kultur managen. Und dann ist es natürlich genauso, wie du sagst. Also muss HR der Ersthelfer sein oder die Ersthelferin? Nein. Ich bin deswegen wirklich Fan von diesen Employee Assistant Programms, weil die auch HR schützen. Weil natürlich, das ist ja prädestiniert, dass irgendwer dann bei der HR steht und über diese Themen redet. Im Falle einer guten People and Culture HR. Und deswegen fand ich das so gut, weil das das Thema von mir weggenommen hat als HR, weil ich sagen konnte, geh dahin und du ja gleichzeitig am Ende des Tages, wie so oft, worüber wir reden, bringt es ja auch dem Unternehmen wieder was. Krankschreibung wegen Mental Health ist super hoch, das wird immer mehr, psychologische Belastungen nehmen immer mehr vor. Und da denke ich mir, dann investiere ich doch das Geld in dieses Employee Assistant Programm und die Leute haben Hilfe mit dem Thema, weil dass das Thema da ist, wenn es einmal da ist und dann auch nicht weggeht und du nicht voll Speed arbeiten kannst, ist ja auch total klar. Wie mit einem gebrochenen Bein joggst du ja auch nicht durch den Spreewald. I don't know, wo der Spreewald herkam.
Wir teilen ja in der Regel zum Ende der Folge immer nochmal unsere Learnings. Liebe Kim, was sind aus deiner Sicht die Top 2, 3 Maßnahmen, mit denen HRlerinnen morgen am Tag anfangen können, ohne großes Budget, um eine Mental Health-freundlichere Arbeitskultur zu gestalten?
Ich würde anfangen mit, schaut euch eure Values an, schaut euch eure Guidelines zur Kommunikation an. Habt ihr Awareness für das Thema? Das ist ein First Step. Spricht über die Bedeutung von Mental Health im Unternehmen. Wo wollt ihr hin? Was ist euer Idealfall? Und was kann euch unterstützen? Das müssen keine teuren Benefits sein. Fangt an mit Storytelling. Was sind eure Erfahrungen? Was hat euch geholfen? Führungskräfte zu sensibilisieren wäre das nächste. Schafft Guidelines für Meetings, für Feedbackgespräche, um das Thema zu normalisieren. Und auch hier ganz klar unterstützend, was sind Stressfaktoren? Habt ihr schon flexible Arbeitszeiten etc.? Wie können offene Gespräche rund um das Thema stattfinden. Und ein weiteres Thema, was leicht umsetzbar ist und unterschätzt wird, ist das Thema Dankbarkeit, positive Impulse zu setzen. Positive Rückmeldung kostet nichts Und es ist so wertschätzend und schafft so ein schönes Miteinander. Eine Dankbarkeitskultur ist super wichtig. Kudos, Good Vibes, je nachdem, was bei eurem Unternehmen gelebt wird. Fokussiert euch darauf und dann ist es schon ein super Start, um mentale Gesundheit weiterhin zu fördern in eurem Unternehmen.
Sehr konkret. Vielen Dank, liebe Kim.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich fand es von Kim ein sehr schönes Schlusswort tatsächlich. Und ich finde das auch an der Stelle nochmal viel wertvoller, als wenn wir jetzt nochmal reihum sagen, was denn unser Key Learning aus der heutigen Folge ist. Von daher kommen wir jetzt zum Ende von der Folge. Ich fand, wir haben über ein wahnsinnig wichtiges Thema heute diskutiert. An dieser Stelle, Kim, vielen Dank, dass du heute zu Gast bei uns gewesen bist.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank, liebe Kim. Ich fand es super spannend und wenn ich mir was wünschen dürfte, fände ich es toll, wenn Ersthelfer, Brandschutzhelfer und Mental Erst First Helfer alle gleich relevant wären und es die gleichen Regelungen gäbe. Aber vielleicht in Staffel 4 dann können wir uns darüber freuen. Mir hat es total Spaß gemacht an alle da draußen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir haben das Thema ein bisschen weniger abstrakt angegangen, so dass ihr wirklich was mitnehmen könnt, wenn ihr das machen wollt. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Liebe Kim, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Liebe Annika, wie immer, danke fürs über HR reden. Folgt uns auf LinkedIn, schreibt uns über LinkedIn. Habt eine tolle Woche und happy HR.